Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 3. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Scholz lebt mit der Ricola-Strategie auf. Die Techstars und ihr Traum vom ewigen Leben. Was Karl Lagerfeld unsterblich macht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Regierung. Wenn sich die Ampelkoalition heute im Schloss Meseberg zu ihrer ersten Klausurtagung trifft, wird Medienkritik eine Rolle spielen. Schließlich hat Tagungsleiter Olaf Scholz gestern Abend im ZDF bei Was nun versucht, seinen Absturz in den Umfragen rechtzeitig vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen abzufangen. Seine Regierung treffe keine Entscheidung im Stil einer PR-Abteilung, versicherte der Kanzler, und dass die Ausladung des Bundespräsidenten Mitte April durch die Ukraine ein ganz bemerkenswerter Vorgang sei, der ihn vom Besuch in Kiew abhält. Das steht der Sache im Weg, sagte Scholz. Auf den Parteifreund, Amtsvorgänger und Putin-Lobbyisten Gerhard Schröder angesprochen, sagte Scholz, er finde es völlig unvertretbar, dass der Ex-Regierungschef seine Jobs bei Rosneft und Nord Stream weiter wahrnimmt. Ich glaube, dass man auch nach dem Amt als Bundeskanzler eine Verpflichtung hat, die dem Amt folgt. Scholz hält es mehr mit Schmidt als mit Schröder. Bundeskanzler. Im Magazin Journalist hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit die oft kritisierte Scholz-Kommunikation mit einem Ausflug in die Werbung erklärt. Er nennt es das Ricola-Prinzip, denn der Slogan für die Kräuterbonbons lautet: Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wenn man den bekennenden Ricolaisten richtig versteht, kommt es auf Scholz, den Erfinder, an. Sein Sprecher erklärt das so, dass der Kanzler erst hinter verschlossenen Türen seine Entscheidungen gründlichst vorbereitet und dann öffentlich darlegt, was alles geschafft ist, während viele Politiker nur vollmundig ankündigen, was sie vorhaben. Vielleicht tritt in Wahlspots von Scholz irgendwann mal wie bei den Bonbon-Eidgenossen ein Murmeltier auf und sagt: Nimm einfach Scholz. Ölembargo. Auf Schloss Meseberg werden die Ökonomen Michael Hüter und Sebastian Durien den Koalitionären erklären, was Sanktionen gegen Russland und stark Inflation für die Wirtschaft bedeuten. Die Teilnehmer können dazu auch unsere aktuelle Titelstory über die Folgen des Ölembargos lesen, über das die EU-Energieminister heute reden. Nach unseren Informationen geht es um ein Stufenverfahren. Zuerst wird auf Benzin und Diesel aus Russland verzichtet, dann bis Jahresende auf Rohöl. Deutschland stimmte dem Verfahren zu. Darunter zu leiden hätte vor allem die Region Berlin. Den enorm betroffenen Ländern Slowakei und Ungarn soll mit längeren Übergangsfristen geholfen werden. Wir halten es mit Oscar Wilde. Auf seine eigene Art zu denken ist nicht selbstsüchtig. Wer nicht auf seine eigene Art denkt, denkt überhaupt nicht. Gasverbrauchsrechte. Für den Fall, dass Gas im Zuge eskalierender Streitigkeiten knapp wird, bringt Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, ein neues Modell anstelle der staatlich festgelegten Abschaltreihenfolge ins Spiel. Wie beim Kohleausstieg sollen Unternehmen in einer Auktion um Gasverbrauchsrechte ein Wettbieten zelebrieren. Müller findet, der Markt weiß besser als der Staat, wo sich Energie am effizientesten einsparen lässt. Im Handelsblatt-Gastkommentar plädieren die Ökonomen Achim Wambach, Axel Ockenfels und Peter Crampton für einen ähnlichen Weg. Versteigern statt zuweisen. Die Erlöse aus der Auktion könnten zur Entlastung an Unternehmen zurückgegeben werden und der Staat könnte als Mitbieter für private Haushalte Gas ersteigern. Oder man könnte jenen Firmen den Zuschlag geben, die am effizientesten Gas einsparen. Der Herbst wird zeigen, ob das Sotheby's-Prinzip zur Anwendung kommt. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt erstmal nur: Wir werden uns selbst schaden, so viel ist klar. Sterben. Wie schrecklich ewiges Leben ist, schilderte Simone de Beauvoir 1946 in ihrem genialen Roman »Alle Menschen sind sterblich«. Es handelt von einem italienischen Patriziersohn, der im 13. Jahrhundert geboren wurde und in den 1930er Jahren einer eitlen Schauspielerin davon erzählt, wie Albträume ihn plagen, dass eines Tages nur noch er und eine Maus auf der Erde leben, die seinen Unsterblichkeitsdrink probiert hat. Die Tech-Elite, allen voran Investor Peter Thiel und Amazon-Globalist Jeff Bezos, richten sich nicht nach der französischen Schriftstellerin. Sie investieren Milliarden in Start-ups, um menschliches Leben zu verlängern, beschreibt unser Longread. Drei Strategien sollen dahin führen. Verjüngung durch Therapie, etwa durch die Vampirlösung, auch als Dracula-Methode bekannt, bei der sich Ältere das Blut junger Menschen in die Adern spritzen lassen. Alternativ helfen Zellverjüngungsprogramme. Andauernde Gesundheit durch Vermeidung von Krankheiten, wofür James Pyer mit seiner Holding Cambrian Biopharma steht, die das Krebsrisiko senken will, wobei auch Stammzellen eingesetzt werden, etwa zur Rückgewinnung von Muskelkraft. Wiederbelebung nach dem Tod. Ein Geschäftsmodell der Firma Alcor, die Leichname in Stickstofftanks bei minus 196 Grad Celsius einfriert, auf das sie später dank des medizinischen Fortschritts reanimiert werden können. Wir beenden unseren etwas gruseligen Zukunftsreport mit Professor Thomas Pearls aus Boston, der Menschen über 100 erforscht und an ein Zusammenspiel von 200 Genen glaubt, die Menschen uralt werden lassen. Positive Umwelteinflüsse und eine Leidenschaft, die jung hält, würden helfen. Dem folgen wir gerne genauso wie dem Bonmot, dass reiche Menschen jung und junge Menschen reich werden wollen. USA. Es herrscht Nervosität vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch. Die Finanzwelt erwartet bei der im März begonnenen Zinswende die nächste bedeutende Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte. So soll der Inflation begegnet werden, die mit 8,5 Prozent so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Lieferengpässe, der Ukraine-Krieg und die Null-Covid-Politik Chinas verschärfen die Lage. Das drückt sich in fallenden Kurse der US-Staatsanleihen aus, die gestern stark unter Druck gerieten. Dementsprechend stieg die Rendite für 10-jährige Staatspapiere erstmals seit Dezember 2018 wieder über 3%. Lebensmittelmarkt. Der Markt der Lieferdienste hat mit Digitalisierung im Grunde so viel zu tun wie Briefmarken mit E-Mail. Auch wenn hier niemand Geld verdient, ist der Markt in Erwartung goldener Zeiten umkämpft durch illuster benannte Firmen wie Gorillas, Knusper, Bringmeister und Picknick. Und im zweiten Halbjahr kommt Oda aus Norwegen mit Bioartikeln. In diesem wohlklingenden E-Commerce fühlt sich der Kölner Einzelhandelskonzern Rewe als Marktführer herausgefordert und schließt im Lebensmittelliefernetz die letzte Lücke, das Ruhrgebiet. Im Spätsommer startet ein eigener Service in der Region Gelsenkirchen. Dann werden wir den Betrieb verdichten und weitere Lieferzentren aufbauen, sagt uns Digitalvorstand Christoph Elze. Man kann sich nach einer Beteiligung an Flink weitere Übernahmen vorstellen. Der Umsatz von 700 Millionen Euro soll in Richtung Milliarde wachsen und Rewe endgültig zum Delivery Hero Deutschlands machen. Mode. Und dann ist da noch der 2019 verstorbene Karl Lagerfeld, dessen Modemarke im vorigen Geschäftsjahr mit 200 Millionen Euro rund 40% mehr umsetzte. Solche Perspektiven bewegten Maurice Goldfarb und sein börsennotiertes US-Unternehmen G3 Apparel, die Mitinvestoren für 200 Millionen Euro auszukaufen und den Anteil von 19% an Karl Lagerfeld auf 100% aufzustocken. Goldfarb, zu dessen Sortiment auch DKNY, Donna Karen, Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören, hält sogar 3 Milliarden Dollar Umsatz mit Charlemagne für möglich. Fragen Sie mich nochmal in 3 Jahren. Unter der Marke sind Hotels, Residenzen, Sportkleidung, Jeans und digitale Angebote geplant. Für die Workaholics unter uns enden wir in diesem Zusammenhang mit einem Original-Lagerfeld-Zitat. Ich hasse das Wort Ferien. Im Französischen ist es noch schlimmer. Vacances, Leere. Nichts ist langweiliger als Leere. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Arbeitstag, aber auch schönste Freizeitmuße. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. PS: Beschreiten Deutschland und die EU mit dem Ölembargo gegen Russland den richtigen Weg? Welche Folgen befürchten Sie selbst als Verbraucher und für die Wirtschaft? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in 5 Sätzen an forum@handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ukrainische Superreiche und der Krieg. Einst König des Donbass und Selenskyj-Widersacher und jetzt? Rinat Achmetow gilt als der reichste Ukraine. Vor dem Krieg kämpfte er gegen ein Gesetz, das seine Macht eingeschränkt hätte. Welche Rolle nimmt er nun ein? Sirenenalarm in Lviv während Angelina Jolies Besuch. US-Schauspielerin und UNHCR-Sondergesandte Angelina Jolie hat die westukrainische Stadt Lviv besucht. Der Ort gilt als Drehkreuz für Flüchtlinge, die die umkämpften Gebiete im Osten der Ukraine verlassen haben. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.